Thomas Fingerhut, du hast im letzten Podcast erzählt, dass du findest, unter Umständen lässt du den Fall liegen, weil du im richtigen Moment das Richtige machen
willst. Du hast gesagt, ich sei faul in dem Zusammenhang.
Ich habe gefragt, ob du deine Faulheit schönredest. Jetzt lässt uns das doch gerade konkret im Verhältnis zum Beispiel zum Klienten anschauen. Also hast du, wie gesagt, du hättest einmal, du vergisst ihn ein bisschen mitzunehmen. Mhm. Wie gestaltest du denn das Verhältnis zum Klienten?
Also ich versuche, ihn so gut, wie das für mich möglich ist, zu informieren, was wir machen oder eben nicht. Und ab und zu passiert es, dass der Klient dann mal nachfragt und sagt, was ist eigentlich los, was läuft in dem Fall. Und dann informieren wir ihn darüber, informieren, dass wir jetzt einst wieder nichts machen, weil wir nicht wollen, dass der Fall noch zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt. Von Seite der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei, ist natürlich etwas anders bei einem Haftfall. Das ist logisch. Dort steht man unter enormem Druck als Anwalt. Das ist meine Erfahrung. Nicht lustig. Haftfälle sind nicht lustig. Und es ist die Aufgabe des Anwalts, alle zu stressen, die rundherum sind, damit der Klient so schnell wie möglich rauskommt.
Aber ich habe mehr gemeint, das Verhältnis direkt zum Klient. Bist du eher der Freund, der Kumpel? Bist du per Du mit den Klienten?
Ich versuche nicht per Du zu sein mit den Klienten. Ich sage versuche, weil es gibt ab und zu dann Situationen, wo man dann halt gleich per Du ist mit denen. Aber nein, ich versuche das eher ein bisschen auf Distanz zu halten.
Also du hast in einem früheren Interview gesagt, ich glaube in der NZZ gewesen, man darf nicht Freunde werden, du bleibst beim Sie. Du gehst mit den Klienten nie auf einen Kaffee oder ein Bier, kümmerst dich nicht um die Familie, sondern sei auf eine professionelle Distanz und klare Grenzen bedacht.
Ja.
Ist das heute immer noch so?
Ja, probieren wir. Nicht immer. Wir schaffen es nicht immer. Aber ja, wir probieren das grundsätzlich so zu machen. Es sind nicht alle Anwälte bei uns im Büro gleich. Jeder hat seine eigene Art, wie er mit den Leuten umgeht.
Das soll auch so sein.
Genau. Und darum gehen auch die einen lieber zum Stefan oder zu Sophie oder zum Thomas. Das ist auch gar kein Problem.
Und wie gestaltet das Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft?
Ich versuche immer sehr nett zu sein. Immer. Also ich finde, es gibt keinen Grund, ausfällig zu werden. Es gibt keinen Grund, um irgendjemanden abhöbeln. Wir sind Profis und versuchen im Rahmen von unseren Möglichkeiten das zu machen, was wir können. Und dann, jetzt im Laufe der Jahre, die Staatsanwalt, wenn ich die gesehen habe, dann muss ich einfach dem Klienten sagen, sorry, geht nicht. Ich kann mit dem nicht, das geht nicht. Normalerweise ist es so, wir sind immer sehr nett.
Gibt es denn viel von diesen Staatsanwälten?
Ja, vielleicht zwei, drei.
Ja.
Wo ich wirklich auf der Latte habe. Und das kommt nicht gut. Also das kommt für mich nicht gut, das kommt für den Staatsanwalt, für den Beschuldigten nicht gut. Das ist einfach, nein, das geht nicht. Und dann entweder gibt es jemanden von unserem Büro oder wir geben das Mandat einfach weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen unsere Art. Es ist jeder Fall wieder individuell. Oder man muss ja immer ein bisschen Nuancen drin haben. Man kann nicht jeden Fall gleich machen. Auch dort gibt es Anwälte, die das immer gleich machen. Es gibt Anwälte, die hauen immer auf den Tisch. Immer gerade tutti.
Ja, 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 ja.
Und machen dann einfach alles kaputt, alle sind verrückt. Und
unendlich langweilig, ja. Und dann ist immer die gleiche Klaviatur.
Genau, ist es ein bisschen schwierig. Genau.
Und siehst du einen Unterschied im Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft als zum Gericht?
Ja, schon noch. Wobei, ja doch. Doch, doch. Es ist schon ein Unterschied. Also, der Staatsanwalt ist mehr so wie ich, der Arbeiter, in dem Moloch drin, in dem Verfahren. Und nachher präsentieren wir es von mir aus dem Chef von dieser Bude, wo wir dafür arbeiten. Mhm. So könnte man es vielleicht sagen. Wobei, ich weiss jetzt, wie es dir geht, Duri, aber ich habe manchmal schon ein bisschen Mühe, wenn so ein 35-jähriger Richter mir sagt, was ich richtig gemacht habe und was nicht, dann muss ich sagen, weißt du was, kann man mal zuerst ein bisschen arbeiten.
Weißt du, es wird ja immer schlimmer,
Ja, es wird immer schlimmer.
Es wird um uns immer jünger. Ja,
aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, finde ich, wo ich finde, jetzt, wir müssen ja nicht richtig Bashing machen, aber was ich immer schon gefunden habe, ist, wenn jemand Richter werden will, dann soll er doch zuerst mal als Anwalt arbeiten.
Gut, aber das ist das Problem von der Richterkarriere im Kanton Zürich.
Ja. Und dann gibt es halt die Richter, die alles intern machen.
Eben die, ja, das habe ich jetzt angespielt.
Sekretär, also Schreiber und dann Obergericht und dann Ersatzrichter und
so. Die haben nie etwas anderes gesehen.
Genau. Und das ist ein bisschen schade, weil häufig geht dann ein bisschen Perspektive. Oder wir als Anwalt, ich, alle anderen, wir machen, habe ich das Gefühl, relativ viel, dass unsere Klienten überhaupt vor Gericht kommen. Und zwar auf eine Art und Weise vor Gericht kommen, dass man auch eine Gerichtsverhandlung durchführen kann. Also wir können sie vorbereiten, wir sagen ihnen, was für Fragen kommen, wir sagen ihnen, wie die Verhandlung abläuft, sie tun am richtigen Ort das Richtige sagen.
Wir schicken sie auch zum Coiffeur.
Wir schicken sie zum Beispiel wirklich eins zu eins vorbereiten. Also jedes Mal, wenn jemand das erste Mal vor Gericht geht, tun wir ihm sagen, wie das läuft. So wie, wir sagen immer, einen Schauspieler schickst du auch nicht auf die Bühne ohne Probe. Und bei uns wissen sie wirklich standardmäßig, wie das abgeht. Und das fängt an damit, dass wir unseren Klienten sagen, wenn ihr in die Verhandlung reinlauft, bleibt ihr stehen und schaut führen.
Und nehmen die Mützen ab.
Wenn sie eine haben. Ja, genau. Und dann ist klar. Also ich meine, wenn es dann so...
Ich komme nur drauf, weil ich gerade gestern auch die Mütze weggenommen habe.
Aha, Laufen. Okay. Nein, aber ich finde es noch wichtig. Ja, das hat ja nicht mit Ansprüchen zu tun, sondern das hat etwas so mit Respekt zeigen. Mit ich nehme die Sache ernst. So, oder? Und dann stehen die dort und dann gibt es vielleicht ja, so Details, wie zum Beispiel langs T-Shirt, da ganz arm tätowiert hat, solche Sachen. Aber nicht so, dass wir sagen, komm im Anzug.
Sondern nein, auf keinen Fall. Er darf sich auf keinen Fall verkleiden.
Genau. Er muss in den Kleidern kommen, wo er sich selber wohlfühlt. Und sonst kommt das nicht gut. So, jetzt habe ich...
Was?
Nein,
das ist
so.
Ein Exkurs gewesen. Yeah. Wie gestaltest du den Kontakt zu den Opfern und den Geschädigten?
Ja, also... Wie meinst du jetzt das?
Du hast im Interview mit der NZZ gesagt, Mitleid mit den Opfern habe ich nur aus taktischen Gründen.
Ja. Ja, look, es gibt Situationen in Interviews oder in Gesprächen mit Journalisten, da sollte man gewisse Sachen einfach nicht sagen. Und das war so ein Moment, wo er mich verwutscht hat. Und ich weiß auch nicht mehr wieso. Vielleicht bin ich gerade in einem hochemotionalen Prozess gewesen, wo mich das Opfer so genervt hat, dass ich dann das gesagt habe. Es ist das Gleiche mit dem Rupperswiler-Fall.
Gut, du provozierst wahrscheinlich einfach auch gerne.
Ja, das kommt auch dazu. Aber im Rupperswiler-Fall zum Beispiel, ganz am Anfang, wo die arme Renate Senn, oder? Wirklich, ja. Die ist ja wirklich durch den Mangel genommen worden. Wir haben sie ja dann nach und dann auch, haben wir ja dann gekehrt wieder. Aber dort auch am Anfang, das ist mir so, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin am Rennweg in einer Beiz gesessen und da läutet 20 Minuten an und sagt, was sagen Sie zu dem Statement von dieser Verteidigerin? Und da hat es mir den Hut geklopft. Also, sie hat ja gesagt, ich bin nicht der Sprachrohr meines Klienten. Und dann muss ich sagen, wenn jemand Sprachrohr ist von seinem Klienten, dann ist es der Anwalt. Wer sonst? Und das hätte ich auch nicht sagen sollen. Aber normalerweise ist es schon so, das muss ich es halt wieder sagen, Beziehung zum Opfer ist immer taktisch. Immer. Ich habe nie irgendeinen emotionalen Bezug zu Opfern.
Ich finde, so kannst du es nicht sagen. Es ist ja einfach krass einzelfallabhängig.
Also ich habe jetzt nie, also praktisch noch nie. Gut, wir kommen dann vielleicht noch darauf zurück, es hat einen Fall gegeben, wo ich fand, der Fall ist so krass, dass ich auch gefunden habe, ist mir das Opfer, das arme Opfer, oder? Aber normalerweise, nein, ich habe wirklich, vielleicht ist das, bin ich so ein kalter Killer oder so, aber mit null Emotionen.
Ist das auch wieder so etwas,
nein,
beruhigt?
Nein, aber ich habe einfach, Wenn ich in so einen Fall reingehe, dann habe ich eigentlich nur die Interessen des Beschuldigten.
Das ist klar.
Eben. Und dann haben Emotionen nichts zu suchen mit Bezug
aufs Opfer. Aber die Frage geht nicht um Emotionen, sondern wie gestaltest du das Verhältnis? Und verlogen ist es ja nie. Oder zumindest bei mir nicht.
Nein, es ist nicht verlogen. Vielleicht ist das irgendein Missverständnis.
Aber verlogen Mitleid mit den Opfern habe ich nur aus taktischen Gründen.
Genau. Also wenn jetzt von mir verlangt wird, dass ich vor Gericht sage, mein Klient ist keine Ahnung.
Aber dann, es geht gar nicht ums Auftreten vor Gericht, sondern es geht ja mehr darum, in der Pause, beim Hallo sagen, beim Adieu sagen.
Ja, also gut. Wir haben jetzt nie Probleme mit den Opfern oder mit Opfervertretern oder irgendetwas. Auch dort haben wir einen ganz normalen Umgang mit denen. Also ich meine, man müsste vielleicht mal verantworten.
Aber es gibt doch auch so Anwälte, weißt du, so Wagenburg-Mentalität
ja, haben. Nein, das haben oder? Wir überhaupt.
Eben, das, haben nein, nein, das will wir. Ich raus, oder? Nein, nein, das sind auch Players und genau, also legitime Interessen, die werden mit Respekt behandelt.
Genau. Also wir haben immer Open Door. Also bei uns kann jeder kommen, kann jeder.
Eben, das finde ich eben ganz wichtig, dass man offene Türen hat, dass man jeder, dass die Türen nie so zuknallst, dass nicht mehr
kann schreiben. Nein, überhaupt nicht. Da hat man vielleicht etwas falsch verstanden, aber wir reden mit allen. Aber es ist eh noch umgekehrt. Meine Erfahrung ist die, dass viele Opfer, beziehungsweise nicht einmal unbedingt Opfer, sondern Vertreter der Opfer, sich scheuchen, sich irgendwie nur ansatzweise in der Nähe vom Verteidiger zu sehen werden.
Das finde ich falsch. Und du hast ganz viele Opfervertreter, die sich derart auf die Seite des Opfers...
Genau. Und darum, zum Beispiel, das darf ich auch sagen, ich bin ganz, ganz ein mieser Opfervertreter.
Machst du das in dem Fall auch?
Selten.
Ja, wir haben zwei Fälle zusammen gehabt, wo du Opfervertreter
warst. Ja, jetzt musst du das nicht so in aller Öffentlichkeit erzählen. Nein, aber ich kann
jetzt schimpfen mit dir. Ja.
Nein, ich mache es wirklich ganz selten. Und wenn, dann gebe ich sie intern ab. Also, ich bin einfach schlecht. Ich kann die Rolle nicht so gut. Das kann man ja, darf man ja sagen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich bin lieber auf Seite des Beschuldigten. Und das ist halt auch, das hat auch etwas mit dem zu tun, dass man, und das ist wieder das Strafverfahren, und das ist wieder das, was vielleicht auch die Jüngeren interessiert. Hört auf mit dieser materiellen Wort. Hört bitte auf mit dieser materiellen Wort. Das gibt's nicht. Das ist fake. Das ist ein Konstrukt. Alle sagen immer, wir sind auf der Suche nach dem materiellen
Wahrheit. Also, du hörst ja nie eine Verteidigerin oder einen Verteidiger von dem zu schwafeln.
No, das sagen wir ständig.
Nein, das sagt das Gericht.
Nein, ich meine, wir sagen
die Staatsanwaltschaft ständig. Im Haftverfahren.
Ja, nein, aber wir sagen ja ständig, dass es die materielle Wahrheit nicht gibt. Weil all das, was am Schluss zu einer Nachlage kommt, das ist einfach das, was man meint, können zu beweisen. Aber es hat häufig nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun, was tatsächlich passiert ist. Und dann noch schlimmer, die Anklagen, der Sachverhalt basiert ja häufig auf Aussagen von Leuten, die ein total subjektives Empfinden haben auf irgendein Geschehnis und irgendetwas laufen, was sie meinen, gesehen zu haben. Und dann noch häufig erst 2 Jahre später.
Ja, im Idealfall schon 2 Jahre später.
Nein.
Und die Relativität von der Wahrnehmung ist in der Justiz schon nicht angekommen. Ich finde es lustig, wenn dann einmal ein Staatsanwalt mit völliger Inbrunst irgendeine Nachlage vertritt, dann das Gericht ganz hart schuldig spricht und jetzt meinen, jetzt haben sie es gezeigt und sie wissen nicht, die Wahrheit. Und du als Verteidiger weißt, hey, ihr seid so meilenweit entfernt.
Ja.
Und es gibt einen anderen Aspekt, warum es der Klient nicht offenlegen
kann. Genau. Und da kommen wir wieder zu einem Punkt, der für mich auch noch interessant ist. Es gibt ja auch verschiedene Herangehensweisen, erster Kontakt mit dem Beschuldigten.
Ja, wie gestaltest du das?
Und das finde ich jetzt noch interessant. Viele Anwälte lassen den Beschuldigten einfach mal seine Geschichte erzählen. Das ist vielleicht therapeutisch gar nicht so schlecht. Aber mir, also ich...
Du hast einfach keine Geduld.
Ja, das kommt dazu. Aber ich sage dann häufig Beschuldigten bei der ersten Sitzung, hören Sie, ich wäre mega froh, wenn Sie mir Ihre Geschichte nicht erzählen würden. Und zwar noch, also vielleicht nicht nie, sondern einfach noch nicht jetzt.
Da bin ich auch, wer sagt auch, ich will die Wahrheit, das interessiert mich nicht.
Was heisst die Wahrheit?
Ja, ja, gut, also, die subjektive.
Du willst einfach ja. Das, was der Beschuldigte dir sagt, willst du nicht hören. Und zwar wollte ich es nicht hören, weil ich dann...
Es könnte deinen Blick auf die Akten vernehmen.
Genau, also ich habe da wie so einen langen Film, mit dem Film gehe ich dann in die Akten rein und dann verzerrt das Zeug ein bisschen.
Ja, klar.
Und so erkläre ich es dem Klienten und häufig tun sie es dann auch verstehen. Aber ich habe das auch schon häufig erlebt.
Das ist ein riesiges Problem von der Polizeiabwehr. Das sind ja immer Thesen. Und wenn ein Staatsanwalt nachher von dieser These ausgeht, sieht er sie auch überall bestätigt.
Ja.
Und die Nullhypothese, wirklich unvoreingenommen bei jedem Beweismittel fragen, was bedeutet es, was beweist es wirklich, genau. wirklich, ohne das ganze Hintergrundwissen oder das vermeintliche Wissen.
Ohne die Story, oder?
Ja.
Das hat auch etwas so mit früher am Geschworenengericht, nur als Beispiel für so einen Film. Früher am Geschworenengericht, die Prozesse sind ja etwa 2-3 Wochen lang gegangen. Das ist das Grösste für jeden Strafverteidiger, das weißt du selber auch. Hat immer am Anfang der Gerichtsschreiber vom geschworenen Gericht die Anklageschrift verlesen. Und da habe ich irgendwann mal gedacht, hey, spinnt's denn? Also, was wird der Geschworene da damit vermittelt? Dass das Gericht quasi auf Seite von der Anklageschrift steht.
Wird ein Anker gesetzt?
Genau. Und nicht nur ein Anker, sondern ein ganzer Film wird dann präsentiert.
Ja, logisch.
Und die Geschworenen gehen nur noch so cherrypicking-mässig.
Nein, das ist das Problem. Du schaust dann nur noch, wird die Anklageschrift bestätigt.
Genau. Eben darum. Dann ziehst du nur noch das raus, was das bestätigt, und den Rest musst du ignorieren. Und am Schluss hast du die Geschichte bestätigt, du hast schon von Anfang an gewusst, wie sie läuft. Und das, dann habe ich mal mit Hans Mattis, der ist früher Präsident von Geschworenengericht, gesagt, ich möchte gerne ein Opening Statement machen. Also das heisst einfach zuerst von mir aus Nachlagen und dann kommt die Verteidigung.
Das ist auch im jetzigen Verfahren ganz wichtig, dass man da rechtzeitig sich Gehör verschafft.
Ja, genau. Aber bei uns im Hauptverfahren, wie läuft es ab? Als erstes, wer plädiert als erstes?
Ja, nein, aber es fällt ja noch vorher an, der schickt Aktentheek mit der Anklage.
Genau.
Da muss also das Gericht ein grosses Bewusstsein haben, dass es nicht anfängt, zuerst die Anklage lesen.
Genau, und dann kann es dann unter Umständen, das sind wir mit einem weiteren Punkt, gar nicht schaden, wenn man als Verteidiger mit der Fristansetzung zur Stellungnahme für den Abschluss des Verfahrens eine Stellungnahme einreicht, die dann gerade hinter der Anklageschrift kommt. Das heisst, das Gericht nach der Anklageschrift gerade die Stellungnahme vom Verteidiger ist und dann relativ zeitnah beide Standpunkte schon hat.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.